Mein Name ist Irene Kurka und ich heiße dich auf meinem Podcast Neumusikleben ganz herzlich willkommen. Ich habe klassischen Gesang studiert und singe sehr gerne sehr viel zeitgenössische Musik. Und wenn du mich gerne live erleben möchtest, schau bitte auf meine Webseite www.irenekurka.de. Und wenn du schon im Voraus wissen möchtest, welche Folgen im kommenden Monat erscheinen, darf ich dich ganz herzlich einladen, mein Newsletter zu abonnieren. Du kannst dies tun über den Button auf meiner Startseite und dann wirst du über zukünftige Podcast-Folgen und auch meine anderen Tätigkeiten informiert. In diesem Podcast geht es um Themen rund um die neue Musik. Ich teile mit dir Hintergründe, Insiderwissen und bringe dir die Menschen aus der neuen Musikwelt näher. Es ist mal wieder Zeit, Danke zu sagen. Danke, dass ihr den Podcast abonniert habt. Danke, dass ihr den Podcast hört. Und vielen, vielen Dank auch für eure Zuschriften, E-Mails, Messenger aus aller Welt. Ich bin teilweise zu Herzen gerührt, was ihr mir schreibt und was dieser Podcast bei euch auslöst. Und das gibt mir dann auch immer wieder die Kraft und die Energie, weiterzumachen. Ich habe heute Neuigkeiten für euch. Es gibt jetzt 3 Folgen, in denen ich mit der INM, der Initiative Neue Musik, kooperiere. Und das freut mich sehr. Ich singe selber sehr viel in Berlin und ich fühle mich der Berliner Neue Musikszene schon seit Jahren sehr verbunden. Die INM ist sehr aktiv und sie hat auch schon seit einigen Jahren den September zu dem Monat der zeitgenössischen Musik ernannt. Ihr könnt alle Termine dazu auf der Webseite finden und ihr könnt auch das entsprechende Magazin kostenlos bestellen, welches euch dann zugesandt wird. Dies findet ihr unter der Homepage 219.field-notes.berlin und so weiter und so fort. Ich werde die Adresse, diesen Link in die Shownotes packen. Das ist das Einfachste. Da könnt ihr dann einfach hinklicken und dann könnt ihr euch das Programm anschauen und eben auch das Magazin bestellen. Ich möchte auch auf ein besonderes Konzert hinweisen, nämlich das Auftaktkonzert des Monats der zeitgenössischen Musik. Dieses führen auf das Ensemble Maulwerker. Das Programm heißt Oberflächen. Und es findet am 31. August um 20 Uhr im Ballhaus Ost statt. Auf dem Programm stehen Kompositionen von Michael Hirsch, Ute Wassermann, Ariane Jesulat, Henrik Karies, Johannes K. Hildebrand und Steffi Weismann. Und ich persönlich finde die Beschreibung des Programmes sehr spannend. Die lautet wie folgt: Die Eigenschaft von Oberflächen bestimmt die Art des Kontaktes. Glatt, rau, durchlässig oder spiegelnd markieren sich die Grenzen zwischen innen und außen, zwischen Dingen, Körpern und der Luft, die sie in Schwingung versetzen. An diesem Abend wird an der Oberfläche gebürstet, gerieben und gestrichen. Berührungen werden akustisch vergrößert, transformiert und in den Raum geworfen, doch sie wirken auch nach innen, physisch und psychisch. Sie triggern unsere Imagination. Die Kompositionen sind für Stimmen und andere Materialien. Nun kommen wir zum Interview. Und das Interview heute ist mit dem Berliner Komponisten Helmut Zapf. Ich habe heute das Vergnügen, ein Interview mit dem Komponisten Helmut Zapf zu führen. Und ich sage erstmal Hallo Helmut.
Hallo Irene.
Als erstes möchte ich dich fragen, wie bist du zur neuen Musik gekommen?
Ich bin zur neuen Musik gekommen während meines Studiums der Kirchenmusik. Also ich habe immer gerne arrangiert und auch komponiert in dem Sinne, was man beim Kirchenmusikstudium als Informationen bekommt. Also das waren überwiegend natürlich neobarocke Musiken aus den 20er, 30er, 40er, 50er Jahren, damals in der Kirchenmusik so entstanden und dann Literatur waren. Das hat mich dennoch interessiert und gereizt, auch wenn es nicht immer meinem Klanggefühl entsprach. Da habe ich so diese Dinge einfach auch nachgemacht, bis ich dann Michael von Hinzenstern kennengelernt habe, der mit mir dann studiert hat. Er kam ein Jahr später zum Studium. Und über ihn oder durch ihn lernte ich plötzlich ganz andere Musik kennen, eben die sogenannte Neue Musik. Das war damals natürlich, er hatte schon Partituren und Aufnahmen von Stockhausen, von Komponisten wie Goldmann, Katzer, Dietrich, und machte mich darauf aufmerksam, dass es in Gera einen Ferienkurs für Neue Musik gibt, wo auch Paul Oetfisch damals in den 70er Jahren schon da war. Und ja, dann bin ich dann da losgepilgert und bin eigentlich jedes Jahr zu diesen Ferienkursen gefahren.
Was macht für dich gute neue Musik aus?
Das ist eine sehr schwere Frage. Was ist eine gute neue Musik? Abgesehen, dass es natürlich etwas mit klanglich-ästhetischen Empfinden zu tun hat, kann man, denke ich, dann doch ein paar Parameter anlegen. Für mich dann einmal, ob sie wirklich sozusagen etwas Neues, Innovatives bringt. Das ist aber nur die eine Seite. Die andere Seite ist aber auch, ob das, was da gebracht wird, eben doch irgendwie fundamentiert ist, dass es eben nicht nur sozusagen eine Gelegenheit oder eine Übung oder ein Zufallsprodukt war. Also ob es handwerklich fundiert ist, auch wenn es mir sozusagen ästhetisch nicht unbedingt gefällt. Wenn ich das Gefühl habe, dass das zusammenkommt, könnte ich sagen, ja, das ist gut. Aber wie gesagt, das ist schon sehr riskant alles. Ja.
Wie reagieren deine Freunde, Familien, Kollegen und das Publikum auf deine Art, Musik zu machen? Und wie gehst du damit um?
Also in meinem Leben bislang, sage ich mal so, die Freunde, Kollegen ist ja klar, man hat... Man ist mit Kollegen zusammen, die irgendwie, auch wenn sie anders komponieren und andere Strategien oder Konzepte verfolgen, man kennt sich. Das ist ja ein Arbeitslevel sozusagen. Bei Freunden, die nicht unbedingt was mit Musik zu tun haben, ist ja auch meistens dann selten, muss ich mal gestehen, ist es dann durchaus auch ein Lernprozess, wo du sagst, ach, so drastisch, hätte ich dir gar nicht gedacht und so. Bei Familienmitgliedern natürlich ähnlich. Ich meine, meine Familie, wo ich herkomme, das waren Bauern, die kannten das natürlich nicht, aber das war natürlich dann irgendwie ein Bestandteil von mir und sie haben das auch ganz natürlich mitgenommen und im Hörprozess durchaus gelernt, sage ich jetzt mal.
Ja, was schätzt du besonders an Interpreten in der Zusammenarbeit?
An Interpreten schätze ich besonders, wenn sie, na, klingt ein bisschen primitiv jetzt, gut vorbereitet sind, wenn es denn zur Probe kommt.
Ist immer wichtig.
Ja. Und dass sie aber auch offen sind, wenn etwas ist, was vielleicht sie nicht so gewöhnt sind. Ich meine jetzt gar nicht jetzt vom Aus, sondern es ist ein bisschen anders notiert, wie der Kollege das anders, vielleicht anders notiert hat. Dass man, dass man merkt, es ist ein bisschen flexibel und nicht... so ist das oder so, dass das ein bisschen ja, einfach flexibel ist. Ja, das Flexible betrifft auch die ganze Haltung im Musiziergeist. Wie flexibel sind sie, sich umzustellen, Neues oder anzunehmen. Das heißt jetzt nicht, dass jeder immer was Neues macht, aber dass in einem anderen Bild erscheint und dass man das auch Gefühl hat, aha, das ist ein wirklich Interpreten. Ja.
Sehr schön. Gibt es aus deiner Sicht Vorurteile gegenüber der neuen Musik? Und was wünschst und tust du dafür, dass sich diese ändern können?
Ich gehe noch mal ganz kurz zurück zu den Interpreten. Auch ist es schön, wenn sie sozusagen selbst etwas einbringen. Also ich würde das lieber so spielen, weil also ich bin nicht jetzt ein Komponist, der sagt, ich habe es so geschrieben, so muss es sein. Also natürlich habe ich eine Vorstellung, die soll auch so sein, aber es gibt halt auch einfach Momente, wo ein Interpret, sag ich mal, mit seiner Geige oder mit einer Sängerin, wie du sagst, wenn ich das so mache, würde das so klingen und das ermöglicht dann und sage, ah, okay. Und das ist, also das ist auch reizvoll.
Wirklich. Ja, und das ist ja dann eine wirkliche Zusammenarbeit und Kooperation.
Das, also das ist nicht so, der Interpret ist keine Maschine. Ja.
Das finde ich wunderbar.
So, jetzt zu der anderen Frage nochmal.
Die Vorurteile, genau. Gibt es Vorurteile gegenüber der neuen Musik und was wünschst und tust du dafür, dass sich diese ändern können?
Also, ich meine, Vorurteile, die liegen natürlich bei jedem woanders, aber ich denke, das größte Hindernis, wenn ich das mal als Vorurteil so bezeichnen darf, sind wir selbst oder alles, was um uns herum ist, weil wir werden natürlich, oder wir haben zum Glück auch eine Tradition in allen Bereichen unseres Lebens und natürlich auch in der Musik. Die sind wiederum bei jedem auch ein bisschen anders, aber im Grunde ist sie in diesem Bereich, wo wir jetzt leben, sage ich mal Mitteleuropa, ähnlich, woanders ist wieder anders, aber eine Tradition, sage ich jetzt schon mal in Anführungsstrichen, kommt dazu, die sich fast wie eine, klingt ein bisschen negativ, aber ein bisschen wie eine Flut ausbreitet. Das ist halt, dass wir ständig beschallt werden und dass wir, so schön wie die Freiheit ist, uns immer das aussuchen können, was wir hören wollen. Auch viele Dinge hören müssen, die wir nicht hören wollen, weil man kaum noch etwas hört im Radio oder im Fernsehen. Ich bin hier ein bisschen, oder auch im Computer bei irgendwelchen Plattformen genauso. Es wird immer irgendetwas dazu geklingelt, sage ich mal. Den kann man sich eigentlich kaum entziehen. Und das macht, nicht, dass man durch diese Musik beeinflusst wird, aber man lernt nicht mehr richtig zuzuhören. Und das ist, denke ich, ein größtes Hindernis. Ja, also ein simples Beispiel, 19. Jahrhundert war halt der Musikcomputer das Klavier, aber den musste man halt schon ein bisschen anders bedienen wie heute, die Dinge. Und das meine ich jetzt auch gar nicht negativ auf das Neue, aber man spürt halt, dass es sehr leicht ist, etwas zu erzeugen. Und wenn es einem nicht gefällt, schmeißt man es wieder weg. Und das ist schon ein Hindernis, denke ich, um Aufmerksamkeit für etwas zu haben oder zu erlangen. Egal wie rum, ob es als Produzent, als Machender oder als Hörender, als Genießer ist. Ja, das ist.
Und hast du eine Idee, was man da tun kann, dass es anders wird, besser wird?
Sehr schwer. Also man kann das ja nicht wegfegen. Ja, man kann versuchen, das den Menschen immer wieder zu sagen, dass es also dass man auch mal ein Handy vergessen darf und stellt fest, man lebt trotzdem. Aber natürlich gehört es zum Leben mittlerweile. Ja. Und also jetzt direkt von der Musik ausgehend würde ich sagen, wenn man Menschen kennt, mit denen man mehr zusammen ist, halt ihnen erklären, dass es mal so hören und mal das machen, vielleicht sogar die Eltern ermutigen, dass Kinder ein Instrument lernen. Nicht, damit sie Musiker werden, sondern dass sie verstehen, was bedeutet, Töne zu erzeugen. Nicht nur Töne am Rechner, durch synthetische Klänge, sondern wirklich mechanische Schwingungen umzusetzen oder mit der Stimme zu singen. Wenn man diesen Schritt wenigstens schafft, wieder, dass es noch mehr wird oder wieder mehr wird oder wie auch immer, das wäre toll. Und das geht halt nur durch persönliche Kontakte, dass man sich versucht, nicht Einfluss zu nehmen, aber dass man sagt, also das hilft dir in vielen Dingen. Nicht nur Musik anders zu hören, auch andere Dinge anders zu verstehen. Ja.
Das ist ganz klar. Finde ich gut. Jetzt hast du vor einigen Jahren, ist schon eine Weile her, ein ganz tolles Festival gegründet, die Randspiele. Wie ist es dazu gekommen? Wie lange ist das her? Und was ist die Besonderheit dieses Festivals?
Also dazu ist es gekommen aus meiner Kirchenmusiktradition. Ich war ja auch mal Kantor und dann hier war es dann meine damalige Frau. Und wir haben dann immer alles zusammen gemacht und die Kirchenkonzerte sozusagen versucht zu erweitern, dass eben nicht nur das Übliche, in Anführungsstrichen oder wie auch immer, erklingt, sondern dass man immer ein Türchen mit aufmacht. Und dazu kam dann aber, dass ich, also ich habe schon 1982 oder 83 im Kirchenkonzert in Eisenberg, da war ich noch Kantor in Eisenberg in Thüringen, Ed Memoir von Georg Katzer in Konzerten abgespielt. Das war ja ein Tonbandstück. Und habe selbst also immer etwas komponiert, um andere Klangwelten hineinzubringen oder von Kollegen etwas. Also damals Kollegen, meine ich, waren meistens Kirchenmusikkollegen, die auch komponiert haben. Ich habe ja dann erst nochmal Meisterschülerstudium gemacht bei Georg. Habe ja nicht Komposition an sich studiert, sondern war dann Meisterschüler bei Georg Katzer an der Akademie der Künste. Dann hatte ich ein Stück geschrieben für Posaune und Zuspiel, elektronisches oder elektroakustisches Zuspiel. Und dann suchte ich einen Interpreten, der dann wirklich zu dem Stück passt. Und da fand ich Johannes Bauer. Wir zogen dann auch hier nach Zirpenick bei Berlin. Und da entdeckte ich eine andere Welt, die ich natürlich wusste, dass sie gibt, aber ich habe es nie so erlebt, so direkt hautnah, eben diesen Free Jazz. Und er war auch ein Free Jazzer, der auch bereit war, mal etwas Notiertes zu spielen, natürlich begrenzt. Und so war dieses Stück auch angelegt, also zwischen Notation und freien Stellen für einen kreativen Musiker, der das Tonband versteht, sozusagen das Zuspiel, und darauf sinnvoll reagiert. Und das hat mich tief beeindruckt, diese Körperlichkeit und diese, ja, der ganze Körper von ihm war Musik. Und natürlich verglichen, ich kannte das, da gab es noch nicht so in der DDR Ensemble für neue Musik, es spielten, doch, es gab es schon, aber wenige. Und meistens waren es dann irgendwelche Musiker, die zusammengestellt wurden. Und diese Bravheit, natürlich akkurat, wie gespielt wurde, und dann die Lebendigkeit von diesem Musiker, der hat mich fasziniert, und wir haben angefangen zusammen zu improvisieren, ich an der Orgel, an der Posaune, haben auch einige Konzerte gemacht, so, das war dann schon Ende der DDR und dann kam die Wendezeit da hinein, und dann haben wir natürlich auch hier in der Kirche gespielt, und dann hat sich das so entwickelt, ach, machen wir nochmal übernächstes Wochenende, das war so einfach aus der Situation heraus, und dann kamen andere Free-Jazz-Musiker, sage ich jetzt mal bewusst, weil das ist ja kein normaler Jazz, klassischer Jazz gewesen, dazu, und auch, oh, das ist aber schön, machen wir nochmal, und so hat sich das entwickelt, dann haben wir zwei Wochenenden hintereinander gemacht. Und irgendwann war es dann so, dass ich dachte, oh, können wir das Ensemble noch einladen. Und das hat sich dann so aufgebaut, als dann auch die Förderungen eintraten. Also es hat sich so aus, wirklich aus spontan entwickelt. Ja. Und es war halt auch so, dass dann natürlich solche Namen wie Johannes Bauer, Konrad Bauer, Wolfgang Fuchs, die ganzen Improvisationsgrößen, dann kam später Matthias Bauer dazu, Heiner Reinhardt und wie sie alle heißen und hießen, leider ist Johannes schon tot, haben auch die Namen, haben auch Publikum gezogen. Ja? Und dann wurde das mehr und mehr gemischt mit neuer Musik. Und heute ist es so, dass es diese freie Musik, ich versuche immer zu integrieren, aber natürlich ist es nicht mehr Hauptschwerpunkt. Ja? Aber das hat sich daraus wirklich entwickelt.
Super. Na, es ist ja ein sehr etabliertes Festival, sehr bekannt und hat eben schon eine lange Tradition. Wann habt ihr gestartet?
Ja, ich muss gestehen, ich weiß es gar nicht genau. Ich denke, wenn man jetzt zählt, wir haben ein Jahr irgendwie falsch gezählt, also jetzt beginnen, oder dieses Jahr werden die 27. sein, kann man jetzt einfach zurückrechnen, müsste 1992 gewesen sein, ja, aber, oder vielleicht war es auch 93 oder 91. Irgendwas war mal falsch gezählt. Wir haben im ersten Jahr sogar zweimal gemacht, einmal im Frühjahr und einmal im Herbst. Das war auch noch nicht 4 Tage, es waren dann wirklich nur Salam Sonntag. Da haben wir irgendwie einmal falsch gezählt.
Ja. Sehr schön. Ich habe auch das Vergnügen, dass ich einmal mit dir in Rheinsberg bei einer Arbeit dabei sein durfte, die sich Jugend komponiert nennt, wo sogar sehr junge Komponisten, zum Teil waren die, glaube ich, um die 12 gab es auch, bis sie irgendwie so 18 waren dabei. Ich habe auch gerade in den Randspielen auch immer wieder mal die Gelegenheit gehabt, dass ich von ehemaligen Schülern von dir, zum Teil waren die auch jung, was singen durfte. Ich denke, einer, der sich sehr gut gemacht hat, den ich jetzt auch kürzlich in London getroffen habe, ist der Kaspar Querfurt. Und ich finde es absolut großartig, dass du mit so jungen Leuten auch arbeitest, dass die so einen guten Start bekommen. Und dann gehen sie vermutlich, einige natürlich auch dann an Musikhochschulen, um sich da weiterzubilden. Was ist da dein Talent und wie ist es dazu gekommen?
Also das Jugend komponiert, das gibt es vom Land Brandenburg. Ich weiß es auch nicht genau, ich glaube seit 1993. Wir sind jetzt auch über die 20 weit drüber. Und da bin ich damals vom Landesmusikrat einfach gefragt worden, ob ich das machen würde. Habe ich sehr gerne gemacht. Ich habe seit 1990 dann in der Musikschule Kreuzberg auch unterrichtet, Studienvorbereitung für Komposition. Das heißt, seitdem unterrichte ich das dort. Und dann kam das dazu. Jetzt mache ich das auch noch in Neukölln. Und das Talent weiß ich nicht. Es macht mir einfach Spaß, jungen Leuten, oder Freude, sagen wir mal, junge Leute in eine Klangwelt zu führen, die sie irgendwie interessiert sind. manchmal noch nicht genau wissen, aber sie sind irgendwie kreativ, wollen mit Tönen arbeiten. Und dann muss man, oder ich versuche jedenfalls offen zu sein erstmal, alles anzunehmen. Da kommen natürlich welche mit einem schlichten Tonsatz, auch manchmal noch fehlerhaft. Manche haben noch nie was von neuer Musik gehört, manche haben schon was davon gehört. Also es sind so unterschiedliche Vorkenntnisse da und Vorbildung, dass man da einfach sehr flexibel sein muss. Ja. Was ich feststelle, wenn ich das so vorsichtig sagen darf, vielleicht ist meine Beobachtung aber auch falsch, dass jetzt momentan meine Beobachtung ist, dass weniger Komposition studieren, da habe ich weniger Schüler, deswegen ist das noch nicht real oder realistisch, aber und wenn, es gibt schon viele, aber die kommen tatsächlich viel mehr vom Computer und wundern sich auch, man muss ja auch Noten aufschreiben. Ach nee, das ist nicht so mein Fall. Und sie haben eine sehr festgelegte Vorstellung von Musik und stellen fest und sagen, nee, das ist überhaupt nicht, diese neue Musik interessiert mich überhaupt nicht, ich möchte das und so und das kann ich auch jederzeit wieder ändern, nur an meinem Computer. Also da ist irgendein Bereich, tut sich da auf jetzt, von einer gewissen Leichtigkeit, ich will jetzt nicht von Oberflächlichkeit reden, ach, das ist so gut, Musik zu machen, ja prima. Und dann stellen sie fest, oh, das ist doch noch ein bisschen mehr, man muss sich auch mal 3-4 Stunden hinsetzen und über ein Problem nachdenken. Also komponieren in dem Sinne, dass ich etwas, eine Idee habe und etwas daraus bauen will, etwas zusammensetzen will, das ist momentan beobachtet bei vielen jungen Leuten. Das ist, ach so, Also ich habe doch da eine Idee, die spiele ich jetzt mal schnell ein und das ist doch gut. Wenn ich dann versuche, das ist keine Komposition. Das, du schreibst auf, was du eigentlich kennst. Und das ist wirklich, das Problem hatte man nicht so stark vor 20 Jahren.
Und diese Schüler, lassen die sich dann auch darauf ein, wenn du ihnen andere Impulse gibst?
Zum Teil ja, manche auch nicht. Ja. Das ist aber schon auffallend. Und so ist mein Gefühl, Leute, die dazu bereit sind, aus welchen Gründen auch immer, vielleicht mehr aus Gehorsamsgründen, was auch nicht so gut ist, aber nicht einfach zu sagen, okay, ich probiere das jetzt mal, in diesem Reibungsprozess kriege ich was mit, die sind dann meistens nicht aus diesem Land. Ja? Also das sind einfach andere, sagen, okay, das ist die Tradition hier, das will ich jetzt, muss ich jetzt. Ist schon interessant irgendwie. Ich will das jetzt, aber ich kann das nicht verallgemeinern, ja, das ist nur so meine Beobachtung.
Ist auf jeden Fall eine spannende Beobachtung. Ja, ich weiß ja, dass du sehr viel machst. Du bist Komponist natürlich an erster Stelle. Du organisierst das Festival, du bringst jungen Leuten das Komponieren bei, du spielst Orgel, du dirigierst. Also es ist unglaublich viel. Und da bin ich immer total neugierig. Hast du ein spezielles Zeitmanagement? Hast du tägliche Rituale? Wie wuppst du das Ganze?
Ich bin ein Chaot. Nein, die Zeitmanagement... Natürlich, wenn ein Problem oder eine Arbeit gemacht werden muss, dann vergesse ich die Zeit um mich herum und mache das dann. Das ist auch beim Unterrichten so. Meistens komme ich ein bisschen zu spät zum Unterricht, aber meistens unterrichte ich auch viel länger. Ich schaue nicht auf die Uhr. Das ist schon ein bisschen problematisch manchmal, muss ich gestehen. Aber so manage ich meine Zeit. Und dadurch bleibt natürlich auch viel Bürokram liegen. Das muss dann auch wieder in einem Ritt irgendwie erledigt werden. Also es ist schon ein bisschen... Aber es ist irgendwie meine Natur.
Aber scheinbar, wenn du dann drin bist, bist du total im Flow und dann läuft es auch, genau. Wofür bist du derzeit dankbar?
Boah, das ist eine wahnsinnige Frage. Also ich würde das nicht so derzeit sagen. Ich bin eigentlich, oder bilde mir ein, immer irgendwie dankbar gewesen zu sein, dass ich das alles machen kann, was ich wollte oder will. Das ist, glaube ich, das größte Geschenk. Und natürlich, wenn ich jetzt so die normale Floskel sage, Gesundheit, das sagt sich so schnell dahin, aber das ist das Allerwichtigste. Ohne dem, man merkt es ja schon, als Mann hat man ja eine besondere Hinfälligkeit. Ich glaube, eine Frau verträgt mehr Schmerz als ein Mann. Doch, also wenn ein Mann einen Schnupfen hat, ist er schon sehr, sehr schwer krank. Ich zum Beispiel. Und dann kann man eigentlich gar nichts machen. Und ich weiß, wenn ich gesund bin, ah, wunderbar. Also das ist einfach, oder spielt auch die ganzen Dinge, die vorher liegen, überhaupt keine Rolle. Das ist alles machbar. Ja.
Wer oder was hat dich am meisten geprägt und inspiriert?
Musikalisch jetzt?
Das darfst du entscheiden.
Puh, das ist natürlich auch ein weites Feld. Also ich meine natürlich ich würde nicht sagen, mein Lehrer Katze hat mich am meisten geprägt, aber er hat mich für viele Dinge aufmerksam gemacht, die heute sehr dankbar sind, wie man über Musik denken kann. Natürlich, jeder Lehrer sagt was anderes. Aber die Dinge, die er mir gesagt hat, die sage ich auch meinen Schülern weiter, das sind Zeitverhältnisse, rhythmisch. Es wird natürlich immer in Komposition behandelt. Aber auf die Art und Weise, wie er es mir gesagt hat. Und er war sehr offen. Also natürlich, er hat mir nicht gesagt, du musst das so machen oder so machen. Er hat mir Ratschläge gegeben. Und das ist, ja, das habe ich irgendwie von ihm übernommen. Das ist das eine jetzt. Das ist natürlich eine direkte fachliche Prägung. Aber diese Prägung, es war auch früher beim Kirchenmusikstudium. Da gab es halt auch ein paar Lehrer, die mich unheimlich geprägt, oder nicht geprägt, aber die mich sehr inspiriert haben, neugierig gemacht haben. Das war damals mein damaliger Tonsatzlehrer. Er hat selber Lieder geschrieben, die auch im Kirchengesangbuch stehen. Er hat viele Sachen gemacht auf diesem Bereich der Kirchenmusik. Das hat mich von Anfang an sehr interessiert. Und da, wenn er nicht gewesen wäre, das stimmt vielleicht nicht, aber er war genau der richtige Mann in dem Moment. Damals natürlich auch die Begegnung mit Michael von Hinzenstern. Natürlich, ja, kam eine andere Klangwelt auf mich zu. Aber auch mein Elternhaus, das war nur in Anführungsstrichen ein Bauernhaus. Aber mein Vater spielte Posaune im Kirchenchor, also im sogenannten Posaunenchor. Und wir sangen sehr viel, vor allem mein Vater sang regelmäßig mit uns Kindern. Musik hat mir immer Spaß gemacht. Nicht immer das Üben natürlich, leider. Also, ja, weil auch in meinem Umfeld nicht so viel war. Also ich meine, das ist anders, in welchem Umfeld man aufwächst. Es war halt alles sehr schlicht, aber das Singen war sehr wichtig. Und ich habe relativ früh immer die Lust gehabt, irgendwas aufzuschreiben. Natürlich ganz simpel und so, aber auch eigene Texte zu machen, also mit völlig ohne Wissen. Diese Musik, die man singen kann oder am Klavier spielen konnte dann, dass ich da auch was schreibe. Also das war, und dann hatte ich das Glück, einen Orgellehrer zu bekommen, als ich 14 Jahre war. Das war unser Ortspfarrer, kam ein neuer Pfarrer und der konnte sehr gut Orgel spielen. Und der hat auch für mich komponiert. Also kleine Sachen, natürlich so kleine Vorspiele für den Gottesdienst, die für mich gerade recht waren sozusagen. Und das hat mich wahnsinnig beeindruckt. Und ich habe ihn dann immer gefragt, wie machen Sie das? Und er war so ein bisschen, ich finde jetzt nicht das Wort, er war ein sehr vornehmer Mann. Und da ist es schwierig, da musst du so und so und das musst du studieren. Er hat mir das nie so richtig, er wollte nicht damit, er hat sich auch nicht für einen Komponisten gehalten, das war für ihn nur. Und er hat eine so schöne Notenschrift gehabt, also unglaublich gute Noten. Das hat sich für mich auch irgendwie eingeprägt, sein Notenbild. Ja, ich würde sagen, die wichtigste, also diese musikalischen Prägungen kamen schon sehr früh, bei jedem anders natürlich. Aber auch andere Sachen wie in meinem Kirchenmusikstudium hatte ich Neues Testament und die ganzen theologischen Fächer. Und wir hatten einen exzellenten Professor für ein Neues Testament, der hat eben kunstgeschichtlich gedacht auch. Es war so inspirierend, was er über Stellen im Neuen Testament an in die Zeit, in unsere Zeit brachte, über Klang, Musikbeispiele oder Literatur oder Malerei. Also das war sehr gut. Ja.
Was bedeutet es für dich, sich treu, authentisch zu sein in dem Musikbusiness und wie gelingt dir das?
Ich denke in erster Linie von dem Klangbild und von der Suche. Es ist ja nicht nur, dass man ein festes Es gibt kein festes Klang, dass man Klangbild aussagt, sondern man ist ja ständig mit seinem Bild auch wieder auf der Suche, irgendwas zu erreichen, was man wahrscheinlich nie erreicht. Dann, wenn man das erreicht hat, dann sage ich, ist man eigentlich schon kein Komponist mehr. Ja, also kann man sein. Man muss immer an dieser Schwelle von Können und Nicht-Können. Oder wie man auch in der Wissenschaft sagt, die Wissenschaft irrt sich nach oben, also ohne Fehler. Also das ist also, denke ich, sehr wichtig. Jetzt habe ich die Frage aber vergessen.
Ich sage sie dir gerne nochmal. Was bedeutet es für dich, sich treu, authentisch sein?
Genau, was ist jetzt in dem Sinne das, was man als festgelegt für sich erklärt und dem treu zu sein? Also es ist immer, die Suche ist das Treue eigentlich. Ja. Natürlich auf der Basis dessen, was man gelernt hat und diese Basis, die sollte halt sehr, nach meinem Vorstellung sehr klar sein, also oder sehr, sehr fundamentiert sein. Also, dass es nicht nur von Ideen lebt. Ich sage immer, ich habe viele Ideen, ein Haus zu bauen, aber ich kann es nicht. Und so ist es auch eigentlich beim Komponieren. Man kann viele Klangideen haben und kann auch da anfangen, ein paar Geräusche zu erzeugen, kann die auch als Komposition verkaufen, aber es ist eben dann keine Komposition. Oder wie es, wie du anfangs gefragt hattest, was ist gute neue Musik? Ja, also da, wo ich sage, da würde ich dann sagen, okay, also hier muss noch ein bisschen mehr sein. Und da versuche ich halt einfach, das ist für mich dann authentisch, das versuche ich zu erreichen, immer wieder bei mir. Aber gut, ich denke, das, ja.
Was bedeutet für dich Erfolg?
Also man muss wissen, dass die Musik oder die eigene Arbeit nicht immer erfolgreich sein kann. Das ist noch wichtiger als, das muss man von vornherein wissen. Ja. Sonst läuft man immer irgendwas hinterher. Natürlich ist es auch wunderbar, man hat Erfolg. Das heißt, wenn jemand zu dir sagt, oh, das war aber schön, ich sag's mal ganz simpel, jetzt schön, oder mich hat das und das daran besonders interessiert, oder wie du das und das gemacht hast. Oder wenn ein Stück ein zweites oder drittes Mal gespielt wird, was ja schon ein Riesenerfolg ist, ja, das ist natürlich schön. Aber diese Schönheit oder dieser Genuss, den man dadurch hat, der muss eben auch sich verwandeln in eine Kraft, um die Durststrecken durchzustehen. Ja.
Was treibt dich an und hast du eine Vision?
Also genau, mich treibt an, immer wieder die Lust nach Klängen zu suchen, auch die Lust, mich kompositorisch zu verändern. Man hat so eine, ja, ich meine, sagen wir mal so, ist vielleicht ein bisschen jetzt zu einseitig, aber ich sage es trotzdem mal so, wenn man die Musikgeschichte versucht, oder ich versuche sie mir zu erklären, ist sie ja eigentlich ein Abbild der Natur, nämlich des Obertonspektrums, also wie sich die Musik entwickelt hat, und bis hin zu einer absoluten Verdichtung. Ich weiß nicht, ob wir die absolute Verdichtung schon erreicht haben, aber wir wissen, dass es schon sehr komplex zugehen kann, wo Hörer dann auch aussteigen. Und dann beginnt ja die Frage, natürlich kann Hörer lernen, das ist ja alles Hörgewohnheit. Wie wir sehen, wie wir riechen, wie wir schmecken, wir hören, sind ja Lernprozesse. Ich habe zum Beispiel eine Augenoperation gehabt, ich habe danach plötzlich Farben ganz anders gesehen. Von einem Auge anders als von anderen. Das heißt, mein Gehirn musste wieder lernen, das andere Auge, dass die Farbe wieder gleich ist. Also wahrscheinlich siehst du Rot anders als ich. Wir kennen zwar beide, dass es rot ist, aber es wird nicht gleich aussehen. Und so ist es ja auch beim Hören. Und insofern ist es halt wichtig, dass man immer wieder auf der Suche bleibt und sagen, das Wichtige, was ich eigentlich erreichen will, ist, immer suchen zu bleiben. Ja? Um immer wieder zu lernen. Also in dem Fall für die Ohren oder für die Komposition. Ist ja auch so, ich gehe in irgendeine Region auf dieser Erde und lerne ein Essen kennen. Boah, das macht einen dann so neugierig und glücklich. Man kommt damit nach Hause und sagt, das kannte ich noch nicht, das ist doch super. Also ja, und so sollte es eigentlich auch beim Hören sein.
Ganz wunderbar. Wir sind schon bei der letzten Frage angekommen. Welchen Tipp möchtest du jungen Künstlern geben?
Na gut, ich meine, die Frage sagst du ja schon, jungen Künstlern. Also da geht man davon aus, die sind sowieso neugierig und wollen etwas machen, etwas ausdrücken mit anderen Parametern als nur den Alltag bewältigen oder eben gut leben. Natürlich, das will jeder, ist klar. Also sie wollen etwas herausfordern, die wollen Fragen stellen. Das ist ja schon mal Grundvoraussetzung. Also brauche ich nicht sagen, seid provozierend, neugierig, das ist eigentlich Voraussetzung. Und das wäre halt schön, wenn man das aufgrund aller neuen Einflüsse, die es natürlich immer mehr geben wird oder immer kommen werden, das ist ja auch gut so, dass man das Fundament nicht wegreißt oder sich die Mühe macht, in die alten Fundamente hineinzuschauen. Also was war denn da bei dem Bach? Wie hat er seine Schlüsse komponiert? Sind das überhaupt Schlüsse? Was hat er gemacht? Wie war das bei Haydn? Was sind die genialen Ideen? Was war bei Brahms, was hat Schönberg gemacht? Ist das nur die Zwölftonreihe? Wie ist das dann weitergegangen? Diese Neugierde muss bleiben und nicht sagen, das interessiert mich alles nicht, ich mache heute nur mein Ding. Das kann man durchaus manchmal heute hören und das ist halt schade, weil sie sich selbst etwas wegnehmen. Ja, sie bauen nur etwas auf und haben nicht das Fundament gelegt. Also, man kann auch später nochmal runterbauen, aber besser ist es, baut sich von unten auf.
Sehr schön.
Also das macht Mühe. Das ist einem dann doch nicht nur eine Idee. Das macht halt dann auch durchaus mal Mühe. Ja, also ich muss jetzt doch sitzen, muss das zu Ende bringen. Ja.
Ich sage ganz herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, mit mir dieses Interview zu führen. Ich wünsche dir natürlich viel Glück für alles, auch für die Randspiele, fürs Komponieren und was du alles sonst so machst und freue mich auf ein Wiedersehen mit
dir. Und ich danke dir und ich darf das auch sagen, dass du natürlich eine tolle Sängerin bist und natürlich auch schon von mir Stücke gesungen hast, sogar schon 2 oder 3 Mal. Das ist ein Erfolg dann für einen Komponisten. Danke.
Richtig. Sehr, sehr gerne. Tschüss.
Das war also das Interview mit dem Komponisten Helmut Zapf. Ich hoffe, du konntest viel für dich mitnehmen und ich freue mich auf deine Ideen, Anregungen und gerne auch über Facebook. Ich freue mich sehr auf die Interaktion mit dir. Vielen Dank, dass du bei mir eingeschaltet hast. Ich hoffe, es hat dir gefallen und dich inspiriert. Und wie immer freue ich mich sehr, wenn du dir etwas Zeit nehmen kannst, diesem Podcast eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes abzugeben. Ich danke dir, dir alles Gute. Lebe deine Musik, lebe dein Leben und bis zum nächsten Mal. Deine Irene.